Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist Mittwoch, der 5. Juni 2019 um fast genau 20.04 Uhr. Wie jeden ersten Mittwoch im Monat seid ihr wieder bei der Sendung, die auch im Sommer keine Pause macht, Doppelpass on Air hier beim Bermudafunk. Und ich freue mich ganz besonders, unseren Studiogast vorstellen zu dürfen. Er ist Präsidiumsmitglied beim SV Waldhof e.V. Und es ist Wolfgang Gruber. Hallo Wolfgang.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Während meiner kleinen Vorrede hat sich hoffentlich einer meiner Mitmoderatoren eine Frage ausgedacht.
Ja, hallo Wolfgang. Hallo. Es ist so, uns geht's ähnlich wie wahrscheinlich den meisten Waldhof-Fans. Wir wissen gar nicht so viel über dich. Deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, dich zu fragen, was du uns über deinen Lebenslauf, über dein Vorgehen bisher erzählen kannst.
Ja, gerne. Mein Name ist Wolfgang Gruber, ich bin 52 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Mein Sohn Martin ist 21, meine Tochter Lea ist 19 Jahre alt, ich wohne in Lampertheim. Vielleicht zu meiner Jugend aufgewachsen bin ich in der Neckarstadt und auf der Vogelstang. Zur Schule gegangen bin ich im Lessing-Gymnasium in Mannheim und nach Abschluss des Abiturs bin ich zur Bundeswehr gegangen, weil ich verwachsener Mannheimer bin, wollte ich unbedingt in Mannheim bleiben, habe deswegen mich als Zeitsoldat beworben bei der Bundeswehr, als Zeitsoldat für 2 Jahre und habe meine Bundeswehrzeit dann in der Ludwig-Frank-Kaserne in Mannheim abgeleistet und in Feudenheim im Bunker. Während der vor der Bundeswehrzeit hatte ich überlegt, Medizin zu studieren, insbesondere dann in den Bereich Sportmedizin zu gehen. Während der Bundeswehrzeit hat sich das dann geändert aufgrund eines Kontakts zu einem Freund, der ins Jurastudium gegangen ist. Und der Kontakt hat mich dazu veranlasst, mein Jurastudium in Heidelberg aufzunehmen. Parallel habe ich ein Geschichtsstudium, also Geschichte, Wirtschaftsgeschichte und Politik in Mannheim begonnen, habe also ein Doppelstudium gemacht, zumindest für 4 Semester. Geschichte, Politik habe ich dann nach der Zwischenprüfung auf Eis gelegt, habe mich auf das Jurastudium konzentriert und habe dann meinen Abschluss in Heidelberg gemacht. Ich war Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung, bin seit meinem 17. Lebensjahr SPD-Mitglied. Und nach dem Abschluss in Heidelberg, erstes Staatsexamen, habe ich das 2. Staatsexamen dann in Mannheim abgelegt. Da mich immer Politik, Geschichte, Arbeitsrecht interessiert hat, Arbeitsrecht im Grunde die Nahtstelle ist zu Jura, Geschichte und Politik, war für mich klar, dass ich in den Bereich Arbeitsrecht gehen möchte. Da im Land Baden-Württemberg zu dieser Zeit in der Arbeitsgerichtsbarkeit nicht eingestellt wurde, bin ich zunächst in eine Anwaltskanzlei, in eine sehr gute Schilling-Zut-Anschütz in der Otto-Beck-Straße. Mein Sozius war Dr. Jäger, dem ich bis heute sehr verbunden bin. Dort war ich ein Dreivierteljahr tätig, habe meine Promotion auch in der Zeit begonnen, die ich dann aber abgebrochen habe, nachdem eben die Möglichkeit sich eröffnet hat, in die Arbeitsgerichtsbarkeit im Land Baden-Württemberg einzutreten. In der ersten Einstellungsrunde bin ich zum Zug gekommen und habe dann 1996 in Karlsruhe in der Arbeitsgerichtsbarkeit als Arbeitsrichter angefangen.
Das können wir ganz kurz, Wolfgang, können wir vielleicht mal kurz einhaken, weil es waren so viele Informationen. Wir kommen auf jeden Fall gleich, weil gerade deine Tätigkeit als Richter interessiert mich sehr. Jetzt erstmal, also du hast Jura studiert in Heidelberg, ja, und Politik und Geschichte in Mannheim.
Ja.
Okay, warum? Ich meine, Jura ist ja, sagt man ja schon, auch eines der härtesten Studienfächer und dann nochmal 2 weitere obendrauf. Wie ging das?
Also das Jurastudium hat mich eigentlich nicht vom Hocker gerissen. Das ist relativ trocken und in der Vorlesung sitzen mehrere hundert Studenten, mhm, und ein Austausch mit dem Professor findet quasi gar nicht statt. Ein Freund von mir hat dann, als ich vor dem zweiten Semester war, mit dem Politikgeschichtsstudium in Mannheim begonnen. Und dann habe ich gesagt, oh, das würde mich eigentlich auch interessieren. Dann sagt er, dann geh doch einfach mit, setz dich in die Vorlesung.
Und aber du hast schon eingeschrieben.
Ja, natürlich. Dann, okay. Und dann habe ich gedacht, bevor ich mich jetzt in die Vorlesung setze, da immatrikuliere ich mich und mache letztendlich dann auch die Aufnahmeprüfung. Also man musste nochmals trotz großem Latinum eine Lateinprüfung, eine Französischprüfung, eine Englischprüfung machen.
Wow.
Mein Freund hat die Französisch für mich gemacht, ich habe die Latein für ihn mitgemacht und Englisch haben wir beide für uns gemacht. Also dann habe ich Geschichte studiert. Dort war ich eigentlich auch immer vor Ort, weil Anwesenheitspflicht war und in kleinen Seminaren, da waren 15 Leute, das war interessant. Und Jura habe ich parallel aus den Büchern gelernt, wow, bin also selten in die Vorlesung gegangen. Das geht aber, sowas geht natürlich nur im Grundstudium gut, wenn man dann auf die großen Scheine lernen muss und dann sich wirklich aufs Examen vorbereiten muss. Da muss man natürlich alle Kraft in das Jurastudium legen, weil gute Erfolgsaussichten man zumindest damals in diesen Zeiten nur hatte, wenn man unter den besten 10-15% ist.
Okay, ja, und das hast du dann auch geschafft, deinen Werdegang so sehe.
Ja.
Okay, ganz kurz, weil ich bin nämlich auch Historiker, was ist so deine Epoche?
Also was mich besonders interessiert hat, war eben die neuere Geschichte, Wirtschaftsgeschichte, und ich habe auch das Angebot gehabt, die Doktorarbeit in Geschichte zu schreiben. Und das wäre
nach dem Grundstudium schon?
Ja, also das,
wow.
Okay. Ich hatte schon ein Thema, und das wäre der Ruhr-Eisenstreit 1923 gewesen.
Mhm,
und das
okay.
wäre ein Thema Tarifkonflikt, mhm. ja, Tarifauseinandersetzung, wie ist der Staat damals letztendlich in die gesellschaftlichen Spannungen gekommen, was hat man daraus gelernt für die heutige Zeit, wie läuft heute letztendlich ein Tarifstreit ab mit Schlichtung. Das fand ich damals schon sehr interessant, und das war eigentlich schon wegweisend auch für den späteren Werdegang, eben dann Arbeitsrecht und insbesondere dann auch im Grund für das Ansinnen, in die Arbeitsgerichtsbarkeit einzutreten.
Okay. Ja, der Ruhrstreik, das Krisenjahr 1923, da können wir ja überleiten zum Waldhof, der ja ein Arbeiterverein ist, also der im Prinzip gerade in diesen Zeiten auch involviert war. Da stellt sich für uns natürlich die Frage, wie kommst du zum Waldhof? Wie ist da der Kontakt zustande gekommen?
Mit dem Waldhof verbindet mich schon eine ganz lange Zeit. Ich habe als Schüler beim Waldhof gekickt, beim Trainer Baumann, und war mäßig begabt, war in der zweiten Mannschaft, und irgendwann war es dann, also mein Job war es, alle Freistöße, alle Abschläge, alle Eckbälle zu machen.
Okay.
Aber irgendwann habe ich dann das Gefühl gehabt, ich komme da nicht so recht weiter. Und ein Freund, ein Schulkamerad, hat damals Handball gespielt beim SC Käfertal. Die haben Badenliga gespielt und hat mich angesprochen, ob ich nicht zu den Handballern wechseln möchte. Und das habe ich dann getan. Durch die sportliche Ausbildung beim Waldhof war das auch relativ einfach, als Nicht-Handballer dazuzukommen. Und wir waren eine sehr erfolgreiche Mannschaft. Wir haben immer Baden-Liga gespielt. Wir waren süddeutscher Vizemeister, und die Mannschaft wurde dann, also ich war Jahrgang 66, die anderen Mannschaftsmitglieder waren alle 67er, und die 67er wurden ja im Jahr drauf dann deutscher Vizemeister. Wir hatten zwei Jugendnationalspieler. Das war also damals für Käfertal eine ganz große Sache. Und es hat mir unheimlich Spaß gemacht, gerade die Körperlichkeit im Handball. Und hat mir letztendlich auch fürs Leben viel gebracht, nämlich unser Trainer hat da Jungs zusammengesucht vom Fußballplatz, hat sie zu Handballern gemacht, und wie gesagt, es gab zwei Jugendnationalspieler, drei oder vier haben in der Bundesliga oder zweiten Liga später gespielt. Das war einmalig, und das hat mir das Bewusstsein vermittelt, mit etwas Talent, aber vor allen Dingen mit viel Engagement, mit viel Ehrgeiz kann man so ziemlich alles erreichen. Man muss es nur probieren, und man muss wirklich drum kämpfen. Und das ist das, was, denke ich, auch den Waldhof verkörpert. Das Interesse am Waldhof hat nie nachgelassen, das Interesse war immer da. Ich bin immer mit auf die Spiele gegangen und hab die Spiele natürlich verfolgt über die Jahre hinweg. Und der Kontakt zum Waldhof jetzt und auch letztendlich dann das Eintreten in das Präsidiumsamt ist erfolgt über den Martin Gutzeit, der ja im Aufsichtsrat der GmbH ist. Martin Gutzeit, inzwischen ein guter Freund von mir geworden, ist Arbeitsrechtsprofessor in Gießen, hat einen Masterstudiengang für Sport in Köln, und über einen Anwalt, der früher in Friesenheim und Leutershausen Bundesliga im Tor Handball gespielt hat, wurde ich angesprochen, ob ich ins Bundessportgericht des Deutschen Handballbundes eintreten möchte. Und Vorsitz führt eben Martin Gutzeit. Das habe ich gerne gemacht. Wir haben wenig Sitzungen, aber zur WM kriegen wir auch mal eine Freikarte.
Ah.
Und ja, letztendlich über diesen Kontakt hat mich dann Martin auch angesprochen, als der Wunsch bestand, das Präsidium aufzufüllen unter Präsident Beetz. Und da wurde die Frage halt an mich herangetragen, ob ich bereit wäre, ins Präsidium einzusteigen. Was ich dann auch gerne getan habe.
Mhm. Okay. Und weil das würde gerade die nächste Frage, würde da gerade anschließen, wie war das denn? Warst du nicht so ein bisschen auch abgeschreckt so, durch die vorherigen Geschichten der Vorgänger, wo es immer wieder auch Probleme gab, oder war das erstmal?
Naja, der Waldhof war ja immer bekannt, dass es sehr viel Streitereien gibt. Also, dass es da mal irgendwie ruhig war im Präsidium, das war wohl relativ selten. Und es gab ja sehr illustre Gestalten, die da auch Mitglied des Präsidiums waren. Der ein oder andere ist auch mal bei mir im Arbeitsgericht aufgetreten, auch als Anwalt. Und man hat sich da schon, also ich habe ja eine hohe Stirn, aber die musste ich runzeln. Ja.
Ich befürchte, wir wissen, wer gemeint ist.
Ja, und sagen wir mal so, ich habe es als Chance gesehen, nämlich Chance, dass ein Konflikt, der Wohlbestand, in die Einzelheiten da stecke ich nicht drin, da habe ich keine Ahnung, aber ein Konflikt bestand ja wohl zwischen Präsidium des e.V. und zwischen der Geschäftsführung GmbH und dem Aufsichtsrat. Und für mich bestand die Chance, dass gegebenenfalls, wenn die Familie Beetz eben auf beiden Seiten beteiligt ist, dass dieser Interessenkonflikt nicht mehr besteht, nicht mehr in dieser Art besteht, sodass letztendlich dann die Kräfte gebündelt werden können. Und mit dieser Prämisse habe ich auch das Präsidiumsamt angetreten.
In dem Zusammenhang, kanntest du den Herrn Beetz schon zuvor?
Ich habe den Herrn Beetz 10 Minuten vor der Jahreshauptversammlung kennengelernt.
Okay.
Wir waren im Zweifel
also
beide.
Du kanntest ihn zuvor, 10 Minuten zuvor.
Ja, eben. Also im Zweifel waren wir beide sehr angespannt.
Ja. Okay.
Wie aufwendig ist denn jetzt die Tätigkeit beim Verein? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Was ist denn das für ein Arbeitsaufwand?
Also als der Martin Gutzeit mich angesprochen hat und geworben hat, das sagte er mir, Wolfgang, wenn du 5 Stunden die Woche machen musst, ist es viel. Das hat sich leider nicht bewahrheitet, sondern im Moment ist es so, aber auch aufgrund von Sonderkonstellationen, im Moment ist es so, dass es 2 bis 3 Stunden am Tag sind, die man für den SV Waldhof bringen muss. Und da muss man auch überlegen, in welchem Umfang man dieses Engagement so weiterführen kann. Wir wollen auch im Präsidium einiges noch umstrukturieren, einiges neu angehen, weil es natürlich so ist, es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit und ich bin Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. Da bin ich natürlich auch beruflich gefordert und die Parteien hätten im Zweifel kein Verständnis, wenn sie zu mir in die Verhandlung kommen und merken, der Vorsitzende hat die Akte nicht gelesen. Ja, also da muss man aufpassen, dass man natürlich seine beruflichen Pflichten nicht vernachlässigt und es geht im Moment, der Aufwand ist im Moment halt entsprechend groß, weil wir auch ein Sonderprojekt im Moment durchführen, nämlich das Buchprojekt mit Horst Hamann. Aber ich gehe davon aus, wenn das Buchprojekt abgeschlossen ist, dass es dann auch wieder etwas ruhiger wird und dass man das Engagement in zeitlicher Hinsicht dann zurückfahren kann.
Genau, das Buchprojekt bzw. der Bildband von Horst Hamann, da war ja auch in den Medien schon bekannt geworden. Und da hast du dich besonders engagiert. Dann würde mich doch interessieren, erzähl doch mal ein bisschen was über diese Geschichte.
Gern, weil das ist ein Projekt, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Horst Hamann ist ein international bekannter Fotograf. Horst Hamann ist ein Fußballer und berichtet heute noch, wenn er gegen die Försterbrüder oder gegen Paul Steiner gespielt hat und weiß sogar noch, wann die Spiele waren, in welcher Minute er gegen wen die Tore gemacht hat. Und Horst Hamann hat auch mit Fritz Walter zusammengespielt in Weinheim, ja, also der Fritz also Walter mit Gaudino.
Und Weinheim gespielt, ne?
Genau, ja. Und er stand wohl, war ein guter Spieler, hat sehr viele Tore gemacht. Sein Idol ist immer noch Gerd Müller. Ich denke, die Spielweise wird eine ähnliche gewesen sein, zumindest so von der Physiognomie. gleich der Gerd Müller. Und den wachen Geist hat er immer noch. Also ich denke, das war ein Strafraumwühler.
Ne? Okay, ja,
und Horst stand wohl vor der Frage, ob er letztendlich Profifußballer wird. Der Weg stand ihm wohl offen. Oder ob er letztendlich seiner fotografischen Leidenschaft nachkommt. Und er hat dann Letzteres gewählt, ist nach New York ohne was. Ja, er hat sich da wohl in ein kleines Apartment eingemietet, kleines Zimmer, in dem er sich kaum umdrehen konnte und hat angefangen zu knipsen. Und dafür bewundere ich ihn unheimlich, hat sich durchgesetzt. Er hat sich in einem Bereich durchgesetzt, Fotografie, wo es sehr viele Künstler gibt, mhm. ja, sehr viele gute Leute. Und er hat es geschafft, eben über die von ihm entwickelte Vertikalfotografie sich einen eigenen Namen zu machen, internationale Buchpreise zu mhm. erlangen. Jüngst, also 2015, hat er auch den Deutschen Fotobuchpreis für sein Annie, Absolute New York, erhalten. Und also das finde ich ganz toll, dass jemand, der hier aus der Region kommt, ja, die Fußballer würden sagen, die Eier hat, so eine Sache zu machen, nach New York zu gehen, zu gucken, dass er sich durchbeißt, es auch schafft und immer noch der Region verbunden geblieben ist und immer noch ein ganz dufter Mensch ist.
Ja, ich glaube, er kommt ja sogar direkt aus Mannheim. Ne?
Ja.
Von dem her, ja, ist es auch schön, dass man sozusagen wieder den wieder mit zurück zu den Wurzeln ja. bringt. Ich kann auch wirklich jedem nur empfehlen, ich habe mich hier im Vorfeld der Sendung auch ein bisschen die Bilder angeschaut. Einige Bilder, glaube ich, kennt man auch schon, über Paris, über London, auch über Mannheim übrigens, also auch schon voll im Waldhof. Also geht mal auf die Seite, es lohnt sich wirklich. Jetzt ist natürlich Horst Hamann ein internationaler, wirklich Star-Fotograf. Wie kamst du dazu, so jemanden zu bekommen?
Ich habe im Mannheimer Morgen gelesen, dass Horst Hamann ein Bildband vertikal in Schwetzingen rausgebracht hat.
In Schwetzingen,
okay. Ja, und da musste ich etwas schmunzeln, weil ich die Vorstellung hatte, vertikal ist in Schwetzingen allenfalls der Kirchturm. ansonsten bietet es wenig Möglichkeiten. Und ein ehemaliger Bundeswehrkamerad, der René Pöltl, ist Oberbürgermeister von Schwetzingen. Und als ich auf einer Richterfortbildung in Schwetzingen war, habe ich ihn einfach mal im Rathaus besucht. Wir haben erzählt über alte Zeiten und ich habe mir mal die Fotos angeschaut, die eben im Rathaus hängen von Horst Hamann, und ich fand die Bilder so toll, dass ich René gefragt hatte, wie Horst Hamann eigentlich so ist, wie man an ihn rankommt und ob der gegebenenfalls bereit wäre, auch mal in ein solches Projekt beim SV Waldhof reinzuspringen. Und René hat dann den Kontakt vermittelt. Horst Hamann ist zu mir ins Gericht gekommen. Das war unser erstes Kennenlernen. Wir haben uns ein bisschen beschnuppert und hatten so das Gefühl, Mensch, das passt, ne? Das wird eine gute Sache. Horst hat sich gleich von meiner Idee begeistern lassen, ein Buch über den SV Waldhof zu machen. Und daraus hat sich eine, aus meiner Sicht, hervorragende Beziehung entwickelt, die über das rein Geschäftliche hinausgeht. Wir sind inzwischen ein großes Team, vor allen Dingen auch mit dem Martin Willig, der bei uns den Text mitgemacht hat, der mit Horst Hamann auch die ganzen Örtlichkeiten aufgesucht hat, der ihm alles über den Waldhof erzählen konnte, sodass der Horst, der für den Fußball brennt, da also toll begleitet wurde. Das geht aber auch zum Sebastian Wipfler, Geschäftsführer vom Panorama Verlag. Mhm. Also das ist die Marin Schiffer bei uns in der Geschäftsstelle des e.V. hat uns auch super unterstützt durch koordinative Tätigkeiten. Das geht sogar so weit zu Dietmar Pfehler, dem Geschäftsführer für Anpfiff oder von Anpfiff fürs Leben, der auch ein großer Hamann-Fan ist. Und als wir Dietmar Pfehler am Alsenweg das Projekt vorstellten, da hat Herr Pfehler dann geschildert, dass er mitunter für Jugendliche zaubert. Dass er also so Projekte macht, vorlesen und Fußball spielen für Jugendliche, weil eben Anpfiff die Kinder umfassend ausbilden will und eben dann auch immer an das Lesen heranführen will. Und er hat dann geschildert, wenn die Kinder unkonzentriert sind, dann macht er einfach immer ein paar Zaubertricks und dann sind die wieder dabei. Ja. Und okay. Dann hat Horst sofort gesagt, er will also auch Dietmar Pfehler beim Zaubern knipsen. Und Pfehler ist wirklich dann von Waldorf extra zu uns ins Jugendzentrum gefahren. Jugendliche waren da, er hat gezaubert, wir haben das fotografisch dann, oder Horst hat es fotografisch festgehalten, und das sind auch Bilder in diesem Bildband.
Ja, also, hat er das mit reingesetzt.
Ja, es war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Die Kinder, die waren begeistert, und ich finde es ganz toll, wenn halt jeder aus seiner Richtung dazukommt, jeder das Projekt unterstützt. Ich denke, man sieht es auch dem Bildband an, der von vornherein von mir so angedacht war, dass es eben hier kein Aufstiegsbuch war, zu dem Zeitpunkt, als wir mit Horst in die Vertragsverhandlungen gegangen sind, stand ja noch nicht fest, ob wir überhaupt aufsteigen. Ja, die 9-Punkte-Strafe war im Raum.
Wann war das, Entschuldigung? Also wann ist es losgegangen ungefähr oder wann kam der Kontakt der erste zustande?
Also ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich denke im Januar, Februar.
Ach so, jetzt, ne?
Ja, okay. Ja. Also im November wurde das Präsidium gewählt und gleich anschließend, das war mein erstes Projekt, was ich anschieben wollte, ja. war eben die Geschichte dann mit Horst Hamann.
Ne? Man kann sagen, das ist ja auch ein Projekt, das das Image, die Öffentlichkeitsarbeit unseres Vereins auch im positiven Licht erscheinen lässt, ne?
Also das war mir ganz wichtig. Ja. Es geht hier bei diesem Fußballbuch nicht darum, jetzt eine Aufstiegssaison einfach zu begleiten, einfach Spielszenen zu knipsen. Solche Bücher gibt's mannigfaltig. Dafür braucht man keinen Horst Hamann, sondern es war von vornherein angedacht, hier was ganz Besonderes zu machen. Ganz besonders in dem Sinn, dass man versucht, den Waldhof so einzufangen fotografisch, wie der Waldhof ist, das auf die Fotos zu bringen, was den Waldhof ausmacht. Ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen dreckig, ehrlich, ja, auch mit ranzigen Ecken, kein Hochglanzding, kein Champions League, sondern Waldhof. Und deswegen ist es in dem Bildband auch so, dass alle Aspekte, so denke ich, hervorragend abgedeckt sind von der Örtlichkeit, vom Alsenweg, vom Schlammloch, ja, sind Bilder vom Schlammloch schön, drin. Schön. Es ist, die Spiegelsiedlung ist drin, der Spiegelschlüssel ist drin. Also alles, was den Waldhof ausmacht, die Legenden des Waldhofs, die auf die Stromkästen gesprüht sind, die sieht man. Man sieht die Jugendarbeit, Bilder vom Anpfiff. Ja. Man sieht die U23 bei der Meisterschaft. Ja. Das gehört alles dazu. Und natürlich dann auch die erste Mannschaft. Und die erste Mannschaft nicht jetzt im Vordergrund mit Spielszenen, sondern vielmehr Blick hinter die Kulissen. Also Horst konnte dann auch in die Kabinen gehen, insbesondere nach dem Saarbrücken-Spiel, als man gedacht hat, so jetzt ist etwas entspannter. Hat dann die Spieler auch auf der Massagebank geknipst, hat die Kabinenfotos gemacht.
Wie wurde das von der Mannschaft aufgenommen?
Zunächst haben sie sich im Zweifel gewundert, wer da rumspringt. Okay. nachdem er dann aber sich vorgestellt hat und letztendlich auch über die Geschäftsführung und über die Trainer das kommuniziert wurde, da denke ich, war die Mannschaft begeistert, weil Horst hat immer gesagt, dass die Spieler zu ihm kommen und um Fotos bitten.
schön. Ja,
und ich denke, das hat in dem Bildband ganz gut geklappt und er ist was ganz Eigenes und was auch wichtig ist, es kommen auch viele Fotos enthalten von Fans. Deswegen ist es ein Buch vom Waldhof für die Fans. Ja, die Fans können sich mit diesem Buch feiern und ich denke, es ist was ganz Besonderes. Und wir haben schon wir sind jetzt in der abschließenden Phase. Die Untertitel sind gemacht, die Bildauswahl ist erfolgt. Das ist insoweit alles fertiggestellt. Ab nächste Woche geht es in den Druck. Das dauert dann rund noch, ja, sagen wir mal, 5 Wochen. Das heißt, wir sind richtig jetzt in der Endphase, in der Mache und es ist schon gelungen, auch hierfür Sponsoren zu werben. Also das Bauhaus unterstützt uns. Herr Barth hat sich da, Personalleiter Deutschland, hat sich da sehr stark für uns gemacht. Der Bauhaus ist dann auch mit einer kleinen Werbung auf der Rückseite. Hochwertig, ja, dass es eben auch zu dem Buch passt und hat uns da sehr großzügig auch unterstützt und auch andere Firmen.
Wo geht das Geld hin? Geht es zur Jugend oder geht es in...
Ja, wir können nur sagen, MVV hat uns auch noch unterstützt. Die Stadt Mannheim nimmt 300 Bücher ab. Anpfiff fürs Leben nimmt 200 Bücher ab.
Wie viel werden denn gedruckt?
5.000. Also es kommt eine 5.000er Auflage und sagen wir mal so, wir führen jetzt noch Gespräche. Ich denke, bevor das erste Buch rauskommt, haben wir schon über 1.000 verkauft.
Wow.
Ja, und das ist eine Leistung. Deswegen, Fans, wenn ihr das Buch wollt, wenn es rauskommt, kauft es gleich, weil es gibt keine Neuauflage.
Gut, dann ist gleich die Frage, die interessiert, die uns, glaube ich, alle unter den Nägeln brennt. Wann kommt das Buch, dass wir Fans es uns holen können?
Also ich gehe davon aus, dass es Mitte, Ende Juli dann tatsächlich auch in den Verkauf kommt. Verkauf ist so geplant, dass es nur 2 Verkaufsstellen gibt, nämlich zum einen Alsenweg und zum anderen der Kaufhof am Paradeplatz, der auf seine Marge verzichtet hat. Das Buch wird 24,95 kosten. Da haben wir auch sehr drauf geachtet, dass es ein erschwinglicher Preis ist, dass jeder auch sagen kann, okay, das reißt mir jetzt kein riesiges Loch in den Geldbeutel. es sind über 300 Seiten.
Ja. Wow. Okay.
Und, wow. Und also ich denke, das wird was ganz Tolles und es wird der Renner und ich hoffe, dass es innerhalb von 6-8 Wochen ausverkauft sein wird.
Genau,
jetzt wollte ich und Entschuldigung, ja. Und der Erlös geht zugunsten der Waldhofjugend.
Wow.
Ja, das ist ganz wichtig.
Also dann auch hier wieder, wie gesagt, nochmal der Appell auch von uns, wenn ihr die Jugend unterstützen wollt, kauft das Buch. Ich habe noch eine kurze Frage und zwar, wie kann ich mir das vorstellen, wie oft kam der dann? Also irgendwie im Januar wurde der Kontakt geknüpft und dann kam der jetzt mehrmals in den...
Ja, dann hatten wir so eine Phase, wie man sich das beiderseits vorstellt und wenn man mit Horst Hamann zusammensitzt, also der ist eigentlich so ein Kumpeltyp, ja.
Okay.
Der hat keine Allüren, der kommt jetzt auch nicht mit dem Seitenschal und mit dem Rollkragenpullover und der ist total easy, ja, das macht Spaß, das war für mich auch ganz aufregend, ihn kennenzulernen, weil ich hatte über 10 Bildbände von ihm und jetzt mit so jemand zusammenzukommen und zu überlegen, können wir gemeinsam ein Projekt anschieben, das war für mich was ganz Tolles, es ist eigentlich auch eine Lebensaufgabe und war wirklich auch ein Lebenstraum, sowas zu machen und Horst hat dann natürlich, nachdem man eine gemeinsame Konzeption hatte, gemeinsam in dem Sinn, dass man so jemand natürlich nur kriegt, indem man sagt, erstens, wir können natürlich nicht das bezahlen, was normalerweise aufgerufen wird von so jemand. Ja, aber hat er also auch einen Sonderpreis gemacht, weil er von vornherein begeistert war bezüglich des Projekts. Und dann kriegt man so jemand natürlich nur, wenn man ihm im Grunde die künstlerische Freiheit gibt, alles zu machen, was er will. Ja, dass er überall reinkommt und dass er da keine Vorgaben erhält, wann er was wie zu knipsen hat, wer in das Buch reinkommt, sondern da war er vollkommen frei und hat über 500 Fotos gemacht, ja, und hat dann immer nach dem Tag hat er dann schon immer ausgesucht und sind ganz, ganz tolle Fotos auch drin. Nur so kann man jemand von der Güteklasse von Horst Hamann überhaupt dazu bewegen, ein solches Projekt zu machen. Und Dietmar Pfähler vom Anpfiff hat auch gesagt, also dass Waldhof solch einen Fotograf gewinnen konnte.
Ja.
Also das ist ganz toll. Ja. Ja. Und ich hoffe und bin auch der Meinung, das sieht man dem Buch an.
Ja.
Ja, also ich möchte mich mal da jetzt mit einklinken und kann das also auch nur unterstreichen, was du jetzt hier so im Wesentlichen gesagt hast. Ich war jetzt ein Teil des Projekts, der auch sehr eng mit dem Horst eben zusammengearbeitet hat und deshalb nur umso mehr das Buch eben auch schon anpreisen. Ich sehe das ja manchmal auch etwas kritischer, weil ich ja diesen Fanpart ja eigentlich hatte, mich um die Locations zu kümmern, die der Horst Hamann anlaufen sollte, ihm ein bisschen was vom Waldhof zu zeigen, was hoffentlich gelungen ist. Also wenn ich mir die Bilder so anschaue, dann atmet das Buch tatsächlich Waldhof.
Mhm.
Also da bin ich ganz besonders beeindruckt, weil es quasi auch Bilder im Bild sind. Das heißt, man schaut nicht einfach nur ein Foto an, sondern man erkennt auf dem Bild plötzlich hintergründige Sachen, die in den Vordergrund treten, was sehr ungewöhnlich ist, was ich so nicht selbstverständlich in den Bildbändern von mehr oder weniger guten Fotografen gekannt und gesehen habe. Ich muss auch dazu sagen, also eigentlich zu meiner Schande kannte ich Horst Hamann vorher nicht. Aber vielleicht hat es auch unsere Begegnung insofern befruchtet, weil er einfach sehr natürlich war, wie es auch der Wolfgang schon gesagt hat. Diese amerikanische Leichtigkeit, vielleicht ist es auch dieses saloppe Coole, das kam von Anfang an rüber und es zeichnet uns Waldhöfer ja zum Teil ja auch aus. Dadurch war gleich eine Ebene gegeben, mit ihm wunderbar zusammenzuarbeiten. Und da sind wir eben über den Waldhof gelaufen und an verschiedene Ecken, wo es nach Waldhof riecht und wie man ihn auch sieht, also wirklich auch nackt quasi präsentiert. Und da hat er dann eben seine Eindrücke wunderbar zu Fotos gebracht und gemacht. Ganz lustig ist vielleicht noch ganz am Anfang zu erzählen, wie auch mein Kontakt eigentlich zu euch gekommen ist, wie ihr mich in das Projekt mit einbezogen habt. Also sieht man von den Redaktionssitzungen mal ab, die auch in einer sehr angenehmen Art und Weise und in einem angenehmen Atmosphäre abliefen, war der erste Kontakt dieses Buches für mich, als wir nach Balingen gefahren sind zum Auswärtsspiel. Da steht dann plötzlich der Christian Beetz mit seinem Riesenauto vor vor mir und winkt aus dem Auto mich da irgendwie ran und zeigt mir ein Buch aus dem Panorama Verlag und dann sagt er einfach nur, so ein Ding wollen wir machen und das müssen wir irgendwie raushauen und ob ich mich denn nicht beteiligen möchte daran. Und so kam es dann zustande, dass eben ich für die Texte gewonnen wurde und das kann man vielleicht, da wird man nicht zu viel verraten, wenn ich dann sage, dass natürlich, wie du vorhin schon auch gesagt hast, die Legenden kommen drin vor und auch um die Legenden handeln die Texte. Das heißt, es wird ein Siefling, ein Prügel und ein Herberger in dem Buch auftauchen und deren Lebensgeschichte erzählt werden. Aber ich habe auch versucht, das wird man dann sehen, ob mir das gelungen ist, etwas über die Waldhof-DNA oder eine Waldhof-Identity zu schreiben. Was macht den eigentlichen Waldhöfer aus? Und das wird versucht, in dem Buch zu beschreiben. Aber auch da sprechen eigentlich die Bilder für sich. Das sieht dann auch jeder. Und 320 Seiten Buch und davon 300 Bilder oder mehr von Horst Hammann, das ist, glaube ich, ein Schatz, auf den man lange Jahre zurückgreifen wird. Und ich würde jetzt aus meiner Sicht nur kritisch noch anmerken wollen, dass ich es eigentlich schade finde, dass wir, sage ich mal, zwar 5000 Bücher im Verkauf haben, aber eben der auf den Kaufhof und verschiedene Käufer reduziert ist und es nicht auf dem öffentlichen Markt zu erhalten ist, was ich sehr schade finde. Aber vielleicht gibt es da doch noch eine Möglichkeit, da bin ich ja ständig auch mit Sebastian Wipfler in Austausch gewesen, das Ding über eine ISBN oder so, auch Leuten, die in Berlin und Hamburg wohnen, wir haben ja auch einen Fanstammtisch in München, das soll solche Leute, die jetzt nicht gerade in den Kaufhof rennen können, dieses Buch erhalten können. Gibt es da irgendwie noch von eurer Seite aus eine Überlegung oder was ist da der letzte Stand?
Also das müssen wir noch mal miteinander besprechen. Uns ging es vor allen Dingen darum, wir wollten letztendlich in Anbetracht dessen, dass der Erlös für die Waldhofjugend sein soll, den maximalen Erlös auch erzielen. Und das hieß für uns auch den Verkauf in die Hand zu nehmen, auch eben dann über den Partner Kaufhof, der auf seine Marge verzichtet, zu verkaufen an einem Ort, der zentral zugänglich ist. Natürlich müssen wir schauen, dass Leute das auch bei uns beim Waldhof bestellen können und dass wir es dann irgendwie versenden. Das muss ich machen lassen. Das wird aber kein Problem sein.
Gut, ich hätte noch eine persönliche Frage zu dem Buch. Gibt es ein persönliches Lieblingsbild zu dem Buch jetzt, wo man raus sagen könnte, das ist Ihr persönliches oder dein persönliches Lieblingsbild?
Ja, die Bilder von den Jugendlichen beim Anpfiff. Also die Fotos während der Zaubershow. Ja, da ist ein Bub mit großen Augen, man sieht bloß Augen und also ein ganz, ganz tolles Foto, das ist eigentlich mein Lieblingsfoto, ja.
Gut, jetzt haben wir, du hast gesagt, die Bilder der Jugend, Stichwort Jugend oder vielleicht nicht mehr die ganz kleine Jugend, sondern die zweite Mannschaft, die U23, die ja auch quasi zu deinem Aufgabenbereich mit dazugehört im e.V., die ist ja ebenfalls aufgestiegen. Was hältst du davon? Wie ist deine Einschätzung? Welche Zielsetzung verfolgt man jetzt mit der zweiten Mannschaft in der nächsten Saison?
Gut, also mein Part im Präsidium ist eigentlich der Bereich Recht. Ja. Mit den Abteilungen selbst habe ich weniger zu tun. Das ist eher die Aufgabe vom Vizepräsident. Abteilungen heißt auch dann Jugend bzw. U23 als letzter Mosaikstein der Jugend, bevor es dann in die erste Mannschaft geht. Deswegen will ich da relativ oberflächlich antworten. Mhm. Erstens, das war natürlich ganz toll, welche Saison, welche Runde die U23 gespielt hat. Das hat alle überrascht, mit welchem Erfolg man sich da durchgesetzt hat. Also Hut ab, ganz toll und Chapeau. In der höheren Spielklasse wird man sich jetzt im Zweifel erstmal konsolidieren müssen. Langfristig wird es so sein, wir planen ja letztendlich die Jugendarbeit weiter zu forcieren, auch zusammen mit dem Anpfiff fürs Leben, der uns sehr, sehr unterstützt, wo wir auch wirklich sehr dankbar dafür sind. Und gerade mit Dietmar Pfähler auch einen Geschäftsführer haben beim Anpfiff, der immer ein offenes Ohr für den Waldhof hat und bei dem er immer anklopfen kann. Es ist unser Ziel, die Jugendarbeit weiter auszubauen, zu forcieren. Und da muss natürlich auch Ziel sein, die U23 langfristig zu stärken, um dann tatsächlich mal zu dem Stand zu kommen, dass die U23 letztendlich geeignet ist, talentierte Jugendspieler noch mal 1-2 Jahre reifen zu lassen, um sie dann gegebenenfalls in die erste Mannschaft abzugeben. Das ist langfristig unser Ziel. Und dafür soll die U23 dienen. Und das setzt natürlich auch voraus, dass sie eine gewisse Klasse spielt.
Okay, okay. Jetzt sagtest du, ich springe mal ganz kurz, weil also auf dein Stichwort, du sagtest, dein Bereich ist recht, jetzt hast du dieses Buch rausgebracht, das ist ja jetzt nicht unbedingt recht, das ist vor allen Dingen ja eine tolle Öffentlichkeitsarbeit, ja. Ja, gerade aufgrund der Ereignisse und so weiter, ist ja schön, dass der SV Waldhof wieder in positivem Licht dasteht. Jetzt ist dein Bereich recht.
Ja.
Was heißt das konkret sozusagen? Berätst du uns da, wenn es zum Beispiel gegen den DFB geht oder...
Es geht bei uns nie gegen den DFB.
Nein, nicht gegen, aber im Verfahren mit unseren Freunden aus Frankfurt. Oder was heißt konkret dein Bereich Recht?
Also zunächst ist es so, vom Beruf, von der Ausbildung liegt es natürlich nah, wenn man einen Vorsitzenden Richter am Landesarbeitsgericht hat, dann gibt man mit dieser Kompetenz, dann gibt man ihm eben auch einen entsprechenden Bereich, ein entsprechendes Ressort. Das heißt, alles was Recht betrifft im EV, das geht im Grunde über meinen Tisch.
Zum Beispiel?
Ja, ich wollte gerade erläutern, sei es, dass es um Verfahren geht, die vom EV geführt werden, ja, wenn es um Jugendspieler geht, wenn es um einen Masseur geht, wenn es um sonstige Dinge geht, auch verfahrensrechtlich, vereinsrechtlich. Das kann aber genauso Dinge betreffen im Werkvertragsrecht, wenn wir also irgendwie einen Werkvertrag mit einem Unternehmer haben und da gibt es Probleme, Lieferantenbeziehungen, also ein bunter Strauß von Möglichkeiten. Weit über das Arbeitsrecht hinaus. Ja, deswegen ist es für mich eigentlich auch immer recht spannend, weil die arbeitsrechtlichen Themen, die wurden bisher eigentlich nur so am Rande aufgerufen. Wenn es um Befristung geht, meinetwegen von Spielerverträgen, vom Trainervertrag oder so, das ist dann mein Brett, da kann ich was dazu sagen. Da wurde mir bis jetzt noch nichts auf den Tisch gelegt, sondern bei uns ging es bisher eben eher um rechtliche Einschätzungen, eben bei Verträgen, wenn mal eine Homepage gemacht wird oder sonst irgendwas, Kaufverträge, solche Dinge, die sind dann bei mir auf den Tisch, da soll ich mich drum kümmern. Und es geht natürlich auch darum, dann im Grund den Kontakt zur GmbH zu halten. In der GmbH sind mehrere Juristen, unter anderem eben auch Martin Gutzeit. Und da ist es natürlich wichtig, dass man eben auch zu den Juristen im Aufsichtsrat der GmbH einen guten Draht hat, sodass man sich dann vernetzt und letztendlich auch miteinander koppelt.
Okay, du sagtest gerade zum Beispiel mit Jugendspielern, ist es dann zum Beispiel, wenn Jugendspieler abgeworben wird oder was heißt das konkret?
Ich möchte jetzt nicht über einzelne Verfahren reden, okay. Aber wir hatten schon mal eine Unterlassungsklage zum Beispiel vom Amtsgericht oder vom Landgericht, wenn es um bestimmtes Verhalten geht, um Äußerungen geht, solche Dinge. Also mit Ablöse hatten wir bisher weniger, schon allein, weil wir ja bisher keine Jugendspielerverträge machen können, weil wir nicht DFB-lizenziert sind. Deswegen wollen wir unser Nachwuchsleistungszentrum aufbauen, um dann auch Verträge machen zu können. Dann werden sich natürlich auch solche Fragen stellen. Ja. Die Sache DFB, weil es angesprochen wurde, ist im Wesentlichen dann eigentlich eine Sache der GmbH, weil die GmbH ja den Lizenzspielerbereich innehat. Da sind die Rechtsbeziehungen im Wesentlichen dann zur GmbH, aber natürlich ist man da mit involviert und berät sich da und wird in die ein oder andere Sache auch mit eingebunden.
Da hat auch jemand eine Frage gestellt im Netz, wie würdest du als Jurist, wäre deine Empfehlung oder wie würdest du das einschätzen? Wir hatten ja dieses Verfahren mit dem DFB. Würdest du da empfehlen, da weiter am Ball zu bleiben, das weiter fortzusetzen oder einen Vergleich anzustreben?
Also da muss man natürlich sehr zurückhaltend sein bei Äußerungen in der Öffentlichkeit. Zunächst, das Verfahren war nicht, sondern das Verfahren ist. Also derzeit sind wir da in der Berufungssituation. Wir haben in erster Instanz beim Landgericht in Frankfurt gewonnen und der DFB ist in Berufung gegangen, sodass der DFB Berufungsführer ist und das Verfahren weiter betreibt. Das liegt also zunächst mal nicht in unserer Hand. Ne? Und wir haben natürlich schon im Vorfeld versucht, auch auf den DFB zuzugehen und versucht, Möglichkeiten gütlicher Einigung zu erörtern. Jetzt sind wir in dem streitigen Verfahren. Dann muss man schauen, wie sich der DFB verhält. DFB ist am Zug als Berufungsführer, aber uns ist ganz wichtig, dass wir bemüht sein müssen, ein gutes Verhältnis zum DFB zu erzielen, zu schaffen oder zu bewahren, je nachdem, aus welcher Sichtweise man die Sache betrachtet. Der DFB ist unsere Organisation, das ist im Grunde unsere Mutterorganisation. Wir sind ein kleines Rädchen, dessen muss der Waldhof sich gewiss sein. Das heißt nicht, dass man letztendlich alles hinnehmen muss vom DFB. Deswegen waren wir ja auch gezwungen, in Anbetracht der sportlichen Situation in Rechtsmittel gegen die Strafe zu gehen. Wir konnten ja nicht davon ausgehen, dass wir die Runde mit 21 Punkten gewinnen. Ne? Ja. Zu diesem Zeitpunkt musste man aktiv werden und zum jetzigen Zeitpunkt ist es natürlich so, dass uns die Punktestrafe nicht mehr drückt. Die Mannschaft war sportlich so hervorragend erfolgreich, dass es auf diese Punkte zum Schluss nicht mehr ankam. Jetzt ist halt die Frage, ob es denn Möglichkeiten gibt, sich zu verständigen. Aber da ist der DFB in erster Linie am Zug und wichtig ist eben, man muss versuchen, im Rahmen auch eines solchen Verfahrens fair miteinander umzugehen. Das ist vor Gericht halt so. Zum Schluss kriegt nur einer Recht. Das ist halt das Ergebnis dessen, dass es eine Entscheidung des Gerichts gibt. Da muss man mit leben und das fällt natürlich schwerer, wenn man unterliegt. Wenn man gewinnt, ist es immer angenehmer. Wichtig ist aber, dass man immer das große Ganze im Auge behält, zumal die Punktefrage sich ja aus unserer Sicht entschärft hat. Und wir sind bemüht, um ein gutes Verhältnis. Ich habe gerade auch in dieser Sache mit dem Geschäftsführer Markus Komp gesprochen. Der hat mir auch nochmals versichert, auch von der Spielbetriebs GmbH wird es so gesehen, dass es ein sehr gutes Verhältnis auf Arbeitsebene gibt mit dem DFB. Ich habe mich auch zum Beispiel mit Dr. Englisch schon unterhalten, der Chefjustiziar vom DFB. Das ist ein ganz angenehmer Jurist, Mensch, mit dem man sehr gut sich auch kontrovers unterhalten kann, der auch bereit ist, andere Standpunkte zu sehen, zu gewichten und dann halt auch argumentativ miteinander umzugehen. Wir sind auch sehr bemüht, das gute Klima zum Badischen Fußballverband zu wahren und weiter zu verbessern. Wir haben jüngst, ich glaube vor 2 Wochen, eine Aktion gemacht im Rahmen dieser Aktionswoche 70 Jahre Grundgesetz. Da haben Waldhof-Jugendliche, 20 Spieler, Spielerinnen, haben sich getroffen, haben sich 3,5 Stunden mit Rap-Pädagogen beschäftigt und haben Rap-Texte über das Grundgesetz verfasst und haben sich so intensiv ausgetauscht, haben das dann vorgetragen vor versammelter Runde, bestehend aus Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, der Deutschlandchef von Bauhaus, Dietmar Pfehler vom Anpfiff fürs Leben, der Dr. Heiß vom Badischen Fußballverband, Vizepräsident. Es war also eine sehr honorige Runde und auch da hat der Dr. Heiß in einem Grußwort gesagt, er war sehr überrascht, eine Einladung von einem Fußballverein zu bekommen zu 70 Jahre Grundgesetz. Ja, also das ist was, sagte er, das gibt's in ganz Baden nicht, dass sich ein Fußballverein mit dieser Fragestellung beschäftigt. Dann noch, dass es der Waldhof ist. Das fand er also ganz bemerkenswert und war sehr gespannt. Und ich denke, er war sehr angetan von dieser Veranstaltung. Anschließend wurde gegrillt mit den Jugendlichen, mit den Gästen. Das war eine sehr schöne Sache. Und das sind auch wichtige Begegnungen, die wir viel stärker nutzen müssen, die wir viel stärker kreieren müssen von Seiten des SV Waldhof, um mit unseren Partnern, ob das jetzt wirtschaftliche Partner sind, ob das die Verbände sind, ob das die Stadt Mannheim ist. Oberbürgermeister war auch mehrere Stunden vor Ort, ja, war sehr entspannt und hat sich auch mit Pro-Waldhof-Mitgliedern unterhalten. Das sind die Kontakte, die wichtig sind, gerade auch bei dem Bemühen, den Waldhof in der Öffentlichkeit etwas anders darzustellen. Ihm aus der Schmuddelecke etwas rauszuholen, aus der Ecke der Uerdingen-Vorfälle, sondern zu betonen, Waldhof hat auch eine ganz andere Seite und die Seite müssen wir mehr zeigen.
Ja, das hört sich sehr gut an. Also ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen. Wenn man so an andere Vereine denkt wie Uerdingen, die 31 Arbeitsrechtsverfahren am Hals haben, das kann uns, glaube ich, solange du bei uns bist, nicht passieren.
Und drei Trainer in der Saison, wenn ich es recht im Kopf habe.
Genau. Oder vier. Würdest du dich auch als Fan bezeichnen?
Das ist natürlich. Waldhof, ja? Natürlich.
Und genau, du, wie bist du zu Fan geworden damals in den 80er Jahren, als wir aufgestiegen sind in die Bundesliga oder so um den Zeitraum?
Ja, als ich in der Jugend beim Waldhof gekickt habe. Also ich habe zunächst beim SSV Vogelstang gespielt und bin dann einfach mal beim Waldhof vorbeigeradelt und habe gesagt, da will ich spielen. Und als Jugendspieler war es ja dann immer so, wir haben samstags gespielt auf einem Nebenplatz und haben dann die Möglichkeit bei den Heimspielen gehabt, in der zweiten Halbzeit auf die Tribüne zu gehen. Und da haben wir die erste Mannschaft immer gesehen. Habe ich noch Helmut Haller bei Augsburg gesehen. Ich habe den Jogi Löw bei Freiburg gesehen. Ich habe den Lehmann, ich glaube, bei Blau-Weiß Berlin gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Also das sind alles noch so Erinnerungen aus der Jugend oder dann aus der späteren Zeit. Und natürlich weiß man auch noch, kann man sich noch gut an die Aufstiegssaison erinnern. Und was mich besonders immer begeistert hat, war, dass es uns damals gelungen ist, eben über die deutsche A-Jugendmeisterschaft 1980 gegen Schalke aus diesem Kader letztendlich bestückt durch erfahrene Spieler eine Mischung zu machen, die den Bundesliga-Aufstieg gepackt hat. Und auch im Nachgang ist es uns immer gelungen, gute Spieler herauszubringen. Ich kann mich noch an die ersten Spiele von Christian Wörns erinnern. Das hat den Waldhof geprägt. Und natürlich ist man da Fan und natürlich hat man auch jetzt in Anführungszeichen verantwortlicher Schlusszeichen Rolle den Wunsch, dass wir in der Jugendarbeit doch versuchen, auch wenn die Zeiten anders sind, versuchen, wieder ein Stück weit dorthin zu kommen, wo wir mal waren.
Ja. Okay, du hast jetzt gerade das Stichwort Fans schon gegeben, dass du selbst einer bist, aber uns und unsere Hörer würde natürlich besonders auch interessieren, wie steht jetzt der Verein selbst zu seinen Fans? Also es hat vor allen Dingen nach den Vorkommnissen vom 27.05., die Fanszene war sehr demütig im abgelaufenen Jahr und die Frage ist, gibt es Kontakte und da hält sich der Verein mit, sage ich mal, dem Fan-Dachverband Pro Waldhof zum Beispiel. Was ist da der Stand? Was kannst du uns da sagen?
Gut, also ich bin immer bemüht, Gespräche mit Fanverbänden zu führen, gerade mit Pro Waldhof. Ich war auch schon bei Verhandlungen der GmbH eingeladen, also Verhandlungen GmbH mit Pro Waldhof war da zugegen. Ich denke, ich habe einen sehr guten Kontakt zu Akteuren von Pro Waldhof und versuche auch immer bei den Heimspielen immer mal kurz im Container vorbeizuschauen.
Und wer wäre das jetzt namentlich zum Beispiel?
Ja, ob das jetzt Schredder ist, ob das der Dasch ist, der ja auch bei uns im Aufsichtsrat ist. Das sind also die Personen, die in erster Linie auch meine Ansprechpartner sind und ich habe sie als sehr verlässliche, sehr honorige Personen kennengelernt, bei denen man sich immer darauf verlassen kann, das, was sie einem sagen, das halten sie auch. Und so will ich das auch handhaben von Seiten des e.V.
So würde ich das auch bestätigen, aber der Begriff Verhandlungen hat mich jetzt doch ein bisschen erschrocken. Gemacht, wenn Verhandlungen mit Pro Waldhof waren, in welcher Richtung oder
wenn es da mal um inhaltliche Dinge geht, gibt ja natürlich auch Vertragsbeziehungen von Pro Waldhof zum e.V. oder zur GmbH und mitunter muss man sich da mal zusammensetzen, um bestimmte Dinge anzupassen oder zu ergänzen, aber ich denke, das passiert immer auf einer sehr guten Gesprächsebene und also ich bin immer bemüht, da Kontakte zu knüpfen, weil bei einem Bier im Stadion bespricht sich manches einfacher, wie wenn man irgendwie formal am Tisch sitzt. Und okay, das sollte man eigentlich immer versuchen.
Ja, mich überrascht nur, dass es überhaupt Gespräche zwischen PW und GmbH gab. Da habe ich ja noch nicht so viel mitgekriegt. Okay, aber das kann ja... jetzt wollte ich noch darauf hinausgehen, wie denn... Also hast du auch schon mal Gelegenheit gehabt, andere Fanclubs zu kennenzulernen, jetzt außerhalb... Von PW oder
Doppelpass?
War das, ja, zum Beispiel?
Ja gut, Doppelpass habe ich kennengelernt, aber ansonsten bisher weniger, weil ich im Moment noch mit dem Buchprojekt so eingebunden bin. Wobei, das Buchprojekt, wie bereits geschildert, ist in den letzten Zügen, dann geht es in den Verkauf, dann habe ich wieder mehr Luft. Aber das gehört natürlich auch dazu. Ich wollte eigentlich auch zur Jahresfeier am Gründungsort erscheinen. Horst Hammann war auch da und hat geknipst. Das ging leider nicht. Aber solche Dinge habe ich mir für die Zukunft natürlich vermehrt vorgenommen. Und ich denke, da kann ich auch für die anderen Präsidiumsmitglieder sprechen.
Gut. Natürlich darf die Frage über die Ost nicht fehlen, wenn wir hier ein Fanradio machen. Und vielleicht kannst du uns da vielleicht eine kurze Situationsbeschreibung geben. Was weiß man da auf die kommende Saison betreffend, gerade auch die Dauerkartenkäufer? Wer ist auf der Ost oder was kann uns da erwarten?
Gut, also die Einzelheiten der Ost, das ist Sache der GmbH, des Geschäftsführers Markus Komp. Ich kann nur so viel sagen, nach meinem Kenntnisstand hat es eine gemeinsame Begehung gegeben mit Stadt Mannheim, mit Vertreter des DFB, im Zweifel Feuerwehr, Polizei, alles mit dabei. Aus dieser Begehung gibt es wohl einen Aufgabenkatalog, den die GmbH noch abarbeiten muss. Aber alle Seiten sind bemüht, letztendlich die Ost alsbald aufzumachen. Und ich weiß, wie sensibel das Thema ist. Wir sind wirklich bemüht und tun alles, was wir irgendwie können, gemeinsam eben mit dem DFB die Ost wieder zu eröffnen.
Ich habe jetzt noch eine letzte Frage zu den Fans, vielleicht die anderen auch noch, je nachdem. Man hört im Umfeld von PW, dass nachdem jetzt die Ultras sich ja wirklich sehr vorbildlich ein Jahr lang verhalten haben und da, ja, finde ich, wirklich gezeigt haben, was ihnen steckt sozusagen, dass man das für angemessen hält, eigentlich die Ultras wieder bei PW aufzunehmen. Wie stehst du denn dazu?
Also meine persönliche Meinung dazu ist, dass im Grund jeder das Recht hat, wieder zurück an den Tisch zu kommen. Okay. Insbesondere nach einer Phase des Wohlverhaltens, wenn ich es jetzt mal so juristisch ausdrücke. Ja. Aber eins sehe ich genauso, so wie du, Paul. Die Fans haben sich gut verhalten. Ich war insbesondere gespannt auf das Auswärtspokalendspiel in Karlsruhe. Mhm. Ja. Da hat man ja im letzten Jahr auch sehr viel Spannungen erlebt. Ja, man hat erlebt, wie Fans KSC-Trikots am Zaun angezündet haben und, wie der schwarze Block haben und Knallkörper geworfen hat. All das gab es nicht. Mhm. Ja, es war ruhig, das war eine tolle Sache. Da war ja auch viel los bei dem Spiel sportlich, da sind ja einige Tore gefallen. Ja. Sodass das aus dieser Sicht ja eine ganz gelungene Sache war. Und ich bin da auch der Meinung, der Verein muss versuchen, die Fans mitzunehmen. Der Verein ist auf die Fans angewiesen. Die Fans sind kein notwendiges Übel, sondern die Fans sind eigentlich, ist der Personenkreis, unter anderem, für den der Verein eigentlich die Arbeit macht. Ja. Die Fans sind, wenn man es wirtschaftlich ausdrücken will, die Kunden unseres Produkts, insbesondere eben des Produkts der GmbH, der ersten Mannschaft. Und da muss man eben gucken, dass man ein vernünftiges, ein gutes, ein positives, ein Vertrauensverhältnis zu den Fans aufbaut und pflegt. Und das kann man natürlich am besten über einen Fan-Dachverband, zu dem man gute Kontakte hat, und die eben auch weiter ausbauen muss. Und dazu gehört natürlich auch, dass in den oder bei dem Fan-Dachverband dann auch die jeweiligen Fangruppierungen Zugang finden. Insbesondere, wenn man weiß, dass letztendlich Pro Waldhof ja auch eine Satzung hat, die sich im Grunde dahingehend versteht, dass Rassismus und Gewalt nicht ins Stadion gehört. Und deswegen würde ich es sehr begrüßen, wenn sich das tatsächlich umsetzen lässt, dass die Ultras eben wieder aufgenommen werden.
Ja, ich würde sagen, das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Und ganz kurz noch, weil wir vielleicht noch eine Minute Zeit haben, dein Ausblick in die nächste Saison. Was erwartest du, was wünschst du dir?
Sportlich, oder?
Ja, sportlich und in allem. Für den Verein.
Also für den Verein zunächst einmal wünsche ich mir, dass es weiter aufwärts geht. Ich denke, wir haben insgesamt eine gute Entwicklung, sei es sportlich, sei es wirtschaftlich. Wirtschaftlich beim e.V. jetzt auch durch unser Buchprojekt, das uns, denke ich, ganz ordentlich was einspielt und auch das Image deutlich hebt. Da müssen wir gucken, dass wir am Ball bleiben, dass wir weitermachen. Wir müssen gucken, dass wir die Jugendarbeit weiter forcieren mit unserem starken Partner Anpfiff. Und vom Sportlichen gehe ich davon aus, also eine Mannschaft, die sich so spielerisch hervorgehoben hat in der letzten Runde, mit einem solchen Abstand, die Meisterschaft errungen hat, die sollte mit dem Abstieg nichts zu tun haben, sondern, was weiß ich, von Platz 7 bis 12. Platz 7 bis 12. Auch da Konsolidierung. Man muss auch gucken, dass man jetzt den Ball nicht zu hoch hängt. Konsolidierung, und dann wollen wir natürlich nach einer Phase der Konsolidierung weiter angreifen, weil der Weg ist in der dritten Liga noch nicht zu Ende.
Das hören wir doch gern, und wir müssen auch jetzt leider schon Schluss machen. Vielen, vielen Dank für dein Kommen, Wolfgang. Ich fand es war eine sehr interessante Stunde. Ich hoffe, ihr draußen findet es auch. Also erstmal vielen Dank an dich.
Ich bedanke mich.
Schön. Und heute am Mikrofon war der Martin, der Max, der Ralf
und der Paul. Danke.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah. 1907 bis 2700 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben, wenn ich sag, dass es mir gut geht. Der Waldhof in meinem Leben steht, ich stehe weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse, diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen, mir egal was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger, blau-schwarz SVW, meine Liebe ist so large wie Markus, doch es tut mir so weh, dass ich dich mein Verein nenn, so tief in meinem Herzen trage, doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals.
This is a Radio
SV Waldheim Mannhof, beim SV Mannheim Waldhof, Waldhof Mannheim.